Ich bin Stefanie Dettmann, eine der beiden Gründerinnen von Und Gretel und war 14 Jahre Chief Brand Officer bei Und Gretel. Also ich habe Medien- und Kommunikationswirtschaft studiert und bin direkt nach dem Studium bei Jung von Matt eingestiegen. Das heißt, ich bin ein echtes Werberkind und habe Werbung geliebt und gelebt, sage ich mal. Und das sind wirklich auch noch die Zeiten gewesen, in denen man tatsächlich 7 Tage die Woche durchgepowert hat und gebrannt hat natürlich für sage ich mal, Kunden, für Kampagnen. Es war ein Miteinander, ich sage immer, das kann man sich heutzutage gar nicht wirklich so vorstellen. Und ich habe 13 Jahre BMW betreut, auf der werblichen Seite. Und dann natürlich unterschiedlichste Kampagnen, unterschiedlichste Baureihen. Genau, und ich bin in München gestartet bei Jung von Matt und bin dann nach Hamburg gewechselt, an die Alster, Jungformat Alster. Und bin von dort dann nach Berlin. Und habe dann in Berlin angefangen, bei Alma Krabb-Stolle hieß die Agentur damals. Und bin von dort dann zur TBWA gewechselt, wo ich MAB geführt habe. Das war das Media Arts Lab Analog LA. Also Steve Jobs hatte, als er noch gelebt hat, für Apple damals ein Media Arts Lab gegründet in LA. Und das war eine Agentur unter dem Dach von der TBWA, die wirklich nur auf Apple gearbeitet haben. Und dieses Modell gab es dann, wurde in Berlin gegründet für BMW. So. Und da bin ich im Prinzip wieder, habe ich wieder auf BMW gearbeitet, wieder in einer sehr männerdominierten Branche. Genau. Und auch ausschließlich, also wir waren wirklich die Agentur für BMW. Und von dort aus bin ich dann in die Selbstständigkeit gewechselt. Also 2009 kamen wir zurück von einer Japan-Reise. Mein Mann ist ja Musiker, also DJ. Und wir kamen aus Asien zurück und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, mich verändern zu wollen und hatte damals noch ein bisschen eine andere Business-Idee. Mein kleines Trauma mit so Masken. Also ich wollte eigentlich Masken als Werbeflächen anbieten. Das hätte ich mal gemacht, muss man sagen, im Nachhinein. Und habe aber schon so gespürt, dass in mir so ein Wandel war. Und auch so eine, wie gesagt, ich habe Werbung geliebt und ich habe es gelebt. Aber es war irgendwann der Punkt gekommen, wo diese Leidenschaft, und ich kann nur Dinge machen, für die ich auch eine Leidenschaft habe, so ein bisschen abebbte. Und ich einfach spürte, ich will noch mal was anderes machen. Und in der Zeit hat mich meine Nachbarin oder die Freundin meines Nachbarn angesprochen, die gerade an einer Idee saßen, die Franka Potente hatte, interessanterweise. Ich glaube, es sind über 20 Jahre. Und zwar ging es um dekorative Naturkosmetik. Und das erzählten sie mir und ich fand es wahnsinnig spannend, weil vor allem natürlich auch so nach Automobil, endlich mal Kosmetik. Einfach, ja, fand ich schön und ich fand die Idee toll, zu sagen, es gibt die Kosmetik, die performt, aber letztendlich gibt es keine gesunde Alternative dazu. Also gerade eben, und darum war es natürlich auch Frankas Idee, zu sagen, ich werde so viel geschminkt, meine Haut wird so sehr in Mitleidenschaft gezogen, warum gibt es das eigentlich nicht in gesund? So, und das war diese Gründungsidee, von der sie mir dann auch erzählten. Und ich habe sie einfach nur darin bestärkt und gesagt, das müsst ihr machen. Das müsst ihr machen. Das ist etwas, wenn ich schon so gehuckt bin, und das ist für mich immer so ein Zeichen auch für gute Ideen, dann sind 1000 andere auch begeistert. Und dann ist da irgendwo ein Need, den man gar nicht künstlich erzeugen muss. Und dann ging es ein paar Wochen, dann kam meine Co-Founderin nochmal auf mich zu und sagte, du, also ich habe das jetzt probiert und hier und da und weißt du was, da war noch eine Trennung bei ihr mit dem Freund, mit dem sie es angefangen hat. Ich komme hier nicht weiter, ich brauche so jemanden wie dich. Und dann waren wir einen Kaffee trinken und es war so ein bisschen für mich genau das, was ich mir eigentlich gewünscht hatte, zu spüren, okay, die eine Tür geht zu, die andere geht auf. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns das zusammen machen.
Inwiefern war es für deinen beruflichen Werdegang hinderlich oder vorteilhaft, dass du eine Frau bist? Oder hat es in deinem Berufsleben keine Rolle gespielt?
Ich glaube, es spielt immer im Unterbewusstsein vor allem auch eine Rolle. Und ich habe ein schönes Beispiel, gerade weil wir über BMW ja auch gesprochen haben. Das war eine Zeit, in der ich versucht habe, mich wie ein Mann zu geben. Also wenn ich in Meetings gegangen bin, hatte ich einen blauen Hosenanzug an. Ich habe keine Röcke getragen. Ich habe keinen Lippenstift getragen. Und der Grund dafür war, und im Nachhinein, ich wollte nicht auf die Rolle der Frau reduziert werden. Also eine Denke, wenn man das heute eben auch mit einer Generation diskutiert, aber es war dieses, ich muss mich so verhalten, um ernst genommen zu werden. Ich war natürlich damals auch noch einiges jünger und natürlich in so einer Zeit, gerade so um die 30 und dann ist man auch so an Ende 20 unsicherer und wenn man natürlich da in einen Raum kommt, möchte man natürlich sofort, dass man irgendwo ein gewisses Standing hat und natürlich macht man das in erster Linie, wie heutzutage auch, und man kann das ja für andere wunderschöne Anlässe auch nutzen, über Make-up und eben auch über Kleidung, und es war so eine Art Schutz auch für mich. Ich habe damals auch mit einem Coach zusammengearbeitet, der eine ganze Gruppe an Frauen in Führungspositionen, also in der Gruppe auch waren, und er hat dann genau diesen Satz angesprochen und gesagt, warum verhaltet ihr euch denn immer wie Männer? Das müsst ihr doch gar nicht. Weil nichts ist entwaffnender, als wenn eine Frau reinkommt, die eine tolle Ausstrahlung hat und dann auch noch fachlich wirklich sowas drauf hat. Und der Satz ist mir für immer geblieben und der hat bei mir ganz viel geändert. Und ich muss mal sagen, für mich war es nicht, also vielleicht in meinem Kopf oder im Unterbewusstsein, aber ich habe mich immer über Leistung auch definiert. Ich habe mich immer darüber definiert, ich habe ein Ziel und auf das habe ich drauf hingearbeitet. Ich bin da natürlich auch noch aus einer anderen Zeit. Also das, was heute alles diskutiert wird, muss man sagen, war damals 2000, das war gar nicht so ein großes Thema. Und natürlich gab es auch im Nachhinein betrachtet gewisse MeToo-Situationen. Aber das, wie gesagt, das war eine andere Zeit. Und ich selber, ich bin immer bei mir geblieben und habe mich natürlich insofern ausprobiert zu sagen, als ich mit der BMW-Zeit fertig war, sagte meine Mutter zu mir, endlich wirst du wieder zur Frau. So, endlich wirst du wieder weicher. Und da habe ich dann auch so gedacht, Mensch, also das steht ja überhaupt nicht im Widerspruch, sondern im Gegenteil. Und das bin ja auch ich. Und das kommt aber mit der Zeit. Und von daher war es für mich jetzt weder förderlich noch hinderlich. Ich glaube, letztendlich kommt es auch immer auf die Persönlichkeit einfach drauf an. Also du merkst, es war für mich im Vorfeld auch, als ich mir die Frage, ich habe wirklich so gedacht, damit habe ich mich noch gar nie beschäftigt. Das habe ich gar nie hinterfragt. Also im Zuge der MeToo-Diskussion habe ich selbstverständlich dann mal so gedacht, ha, da war früher auch so ein Moment. Und den habe ich mir übrigens auch geschnappt. Den habe ich wieder auf einer Veranstaltung getroffen. Und da habe ich gesagt, weißt du, eins möchte ich dir mal sagen. Hätte es damals schon MeToo gegeben, wärst du dran gewesen. Also, aber ansonsten, wie gesagt, bei mir eher nein. Aber es ist ja aus dem eigenen Gefühl heraus. Und wie gesagt, in so einer Zeit, in der man einfach auch noch unsicherer ist und wo man natürlich dann auch per se an diesen Tables, ich habe es gehasst, weil ich dann auch so dachte, auch so in der Gesprächsführung, da sagen drei Männer, wiederholen das, was der eine gesagt hat, und dann klopfen sie sich alle noch so auf die Schulter und du selber denkst so, Moment, das ist doch ein und dasselbe. Und dann sagst du was, dann formuliert es einer in seinen Worten und dann sagen wieder alle, da hast du recht. Und du denkst so, Moment. Und diese Situation, die sind mir noch so, wirklich so bewusst. Denk so, hallo? Aber da kann man nur lernen, wie man es anders. Das war früher natürlich Machtspiele. Es waren klassische Machtspiele. So. Und da muss man erst ein gewisses Standing haben, um da nicht quasi mit reinzurutschen. So. Oder um es einfach mal umzudrehen. Und dann hat man einfach selber die Macht. Und das muss man sich eigentlich immer sagen, auch als Frau, wenn ich irgendwo hinkomme, ne? Ich bin Frau, ich bin ich, so, und ich komme hier mit meiner Persönlichkeit. Das eigentlich muss es genderlos sein. Also eigentlich dürfte heutzutage gar nicht mehr darüber diskutiert werden, ne, ob das förderlich ist oder irgendwie, oder ob es einem im Weg stand, wirklich sein eigenes Geschlecht. Also, nein.
Ist es deiner Meinung nach eine Herausforderung für Frauen, in Führungspositionen zu kommen?
Losgelöst vom Geschlecht, wenn es um eine Führungsposition geht, geht es um persönliche Attribute. Es geht um deine Skills. Und das ist eigentlich erstmal auch geschlechtslos. Es ist wirklich etwas, auf was du Lust hast. Hast du Lust auf Führung? Hast du Lust? Bringst du die nötige soziale Kompetenz mit, überhaupt ein Team führen zu können? So, das sind ja eigentlich erstmal so die grundlegenden Sachen. Und als Frau würde ich sagen, besteht die Herausforderung eher wieder auch im Unterbewusstsein. Na, traue ich mir das wirklich zu? Da sind wir natürlich wieder bei diesen klassischen Rollending Männer sagen, ne, und da habe ich auch noch so ein ganz schönes Beispiel. Damals in der Werbung bekam ich eine Gehaltserhöhung und und einen neuen Titel. Und dann war ich so stolz und dann sagte ich zu meinem Kollegen so, oh, jetzt zeige ich mal richtig, was in mir steckt und ich gebe noch viel mehr Gas. Und dann guckte der mich so an und sagt, wieso denn das? Das hast du doch jetzt bekommen, weil du es schon gezeigt hast. Also du hast doch bewiesen, dass du es kannst. Deshalb wirst du doch jetzt belohnt. Dann dachte ich so, okay, eigentlich sind auch ganz unterschiedlich so. Und deswegen, wenn es um Führungspositionen geht, ohne dass ich immer in dieses generelle, klassische Muster jetzt irgendwie da so hin argumentiere, aber ich habe natürlich die Erfahrung gemacht, dass sich einige Frauen weniger zutrauen und natürlich auch weniger fordern. Und das ist in manchen Unternehmen, hat man sich das natürlich auch zum Vorteil gemacht, das ist ja ganz klar, wenn ich dann irgendwie denke, okay, sie sind vielleicht fachlich beide auf demselben Level, aber die Frau fordert 1.000 Euro weniger, na, dann nehme ich doch den Mann, so. Es hat sich aber viel getan, noch nicht genug, das weiß ich, aber selber auch bei mir im Netzwerk, eine ganz wunderbare Bekannte von mir hat neulich auch ein Bild, ist Vorständin. Ich habe zum Beispiel auch schon immer Vorständin gesagt, Vorständin geworden und bei ihr wirklich am Büro hängt das Schild und da steht Vorständin. So, und wir haben es einfach so gefeiert. Ich bin aber auch jemand, ich finde immer, wir selber müssen dafür sorgen. Es fängt immer bei uns selber im Kopf an. Und wenn wir als Frauen, wenn wir es schaffen, eben, wir haben so eine Kraft zusammen, wenn wir es schaffen, dass wir erstmal aus unseren, dass wir die Mindsets bei uns ändern und wenn wir aus dieser Rolle rauskommen zu sagen, warum fordere ich denn eigentlich weniger? Woher kommt denn das? Warum bin ich denn bescheiden? Und warum traue ich mir das denn nicht zu? Dann verändern wir auch das Drumherum. Aber zu warten, dass das Gegenüber jetzt sagt, ja gut, also sie traut sich das nicht zu, jetzt geben wir ihr trotzdem irgendwie, finde ich, ist der falsche Ansatz. Es muss aus uns kommen. Und ich merke das. Also es kommt, es braucht noch Zeit. Aber wenn man überlegt, wie tief verankert ja auch diese Verhaltensmuster und diese Dinge einfach sind, dann ist es auch klar, dass es nicht von heute auf morgen den Shift geben kann. Aber ich finde, wenn man jetzt schon auch die jüngeren Generationen sieht, das ist schon mal ein ganz anderes Verhalten. Denn das ist wirklich, es liegt ja schon in der Kindheit. Also ich habe einen Sohn und ich habe eine Tochter. Und ich behaupte, ich erziehe beide gleich. So. Und genderless. Also es gibt es jetzt nicht so. Also er zieht doch eine Jacke von seiner Schwester an. Oder er läuft dann in meinen High Heels rum. Also es ist überhaupt nicht irgendwie der Junge und der darf nicht weinen, sondern ganz im Gegenteil. Aber dennoch merke ich, kaum konnte er sprechen, sagte er so, wenn er irgendwas ausprobiert hat, lass es, ich kann das. Ich kann das, ich kann das alles. Und also, das hat meine Tochter nicht gesagt. So, und dann ist mir das so bewusst geworden, natürlich auch mit mir selber, wo ich so denke, gut, da liegt es eigentlich. Da sind wirklich, das ist der Samen, ja, den wir quasi sehen, damit später diese selbstbewusste Frau eben sich nicht mehr mit diesen Themen, ich kann das nicht. Weil ich weiß noch damals auch bei mir, als es dann in der Werbung auch, ich war dann Geschäftsführerin und dann hieß es so, okay, du bist jetzt Geschäftsführerin, das bedeutet auch, du bist 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar. Damals hatte ich noch kein Kind. Aber natürlich macht das was mit einem. Und es ist eigentlich was ganz Schönes, dass ich habe ja auch so einen ganz engen Circle an Freundinnen, wir sind alles Unternehmerinnen und die meisten sind Frauen, sag ich schon, die meisten sind auch Mütter und letztendlich strugglen alle mit demselben Gefühl und das ist eben auch noch so in uns verankert. was ist denn eine gute Mutter? Und ich merke jetzt, nachdem ich plötzlich die Zeit habe, ich hole meine Kinder von der Schule ab, ich fahre sie zur Schule und ich zelebriere das. Ich zelebriere es, weil ich denke, ich bin eine gute Mutter. Dabei, ganz ehrlich, geht es gar nicht darum, sondern es geht wirklich um die Qualität und es geht um das auch. Mir war immer wichtig, so wie meine Mutter uns eine starke Frau als Role Model mitgegeben hat. Meine Mama ist mein Role Model, die sich wirklich in einer Zeit, in der das ja noch überhaupt gar nicht gang und gäbe war, meine Mama hat sich innerhalb der Ehe so entwickelt, zu so einer starken Frau, zu einer Unternehmerin. Meine Mutter ist selber Unternehmerin gewesen und hat sich das alles selber erarbeitet in einer Konstellation, wo ich mal sage, eher konservativen Konstellation. Und das ist natürlich das, was meine Schwester und ich auch mitbekommen haben. Und das ist das, was ich meinen Kindern so gerne mitgeben möchte und was ich ihnen vorlebe. Und genau das zu zeigen als Frau, ich kann alles schaffen, was ich will. Ich kann es auch als Junge. Eigentlich geht es, ne? Also das ist, da haben wir auch viele Gespräche, weil ja auch in der Schule diese Themen besprochen werden. Aber eigentlich geht es mir darum, aus ihnen starke Persönlichkeiten, glückliche, starke Persönlichkeiten zu machen. So, die ihren Weg gehen. Und meine Tochter will Schauspielerin werden. Natürlich unterstütze ich sie. So. Und und ich finde, für mich gerade auch in der heutigen Zeit ist das Thema Menschlichkeit, diese Werte, das ist etwas, darüber spreche ich mit ihnen tausendmal lieber, als ihnen jetzt zu sagen, ja, aber als Mädchen musst du das und ein Mann oder in der Vergangenheit war das so. Nein. So, ihr könnt es alles schaffen, tut es mit einer ganz großen Leidenschaft und bleibt euch selbst treu und dann gehen sie auch ihren Weg. Und ich meine, wir sind jetzt nur wirklich eine sehr unkonventionelle Familie, man darf uns jetzt auch nicht als irgendwie so, ich kann nur immer wieder sagen, es ist ein Miteinander mit den Kindern, es beginnt bei dir selber im Kopf, dich davon frei zu machen, genauso diese Fragen, die Frauen gestellt werden, die man Männern nie stellen würde. Meine Freundin Franzi Kühne hat darüber dieses wunderbare Buch geschrieben und hat wirklich alle Interviewfragen, die ihr je gestellt wurden, Männern gestellt, aus ganz unterschiedlichen Branchen. Die dann sagten, also Entschuldigung, was ich morgen zur Vorstandssitzung anziehe oder mein Kind ist krank, was hat das mit mir zu tun? Sehen Sie, und was hat es eigentlich mit mir zu tun? Als mein Sohn geboren wurde, 2016, waren wir im zweiten Ungriegeljahr. Meine Tochter war 4,5. Und da bin ich nach 5 Wochen wieder fulltime zurück an den Schreibtisch. Weil es auch vor Covid gar nicht die Struktur gab, dass man so ganz easy von zu Hause arbeiten kann im Homeoffice. Und vor allem nicht, wenn man denkt, das ist ja mein Unternehmen, ich muss ja vor Ort sein. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Fakt, der für die jüngere Generation zum Thema Vereinbarkeit das Positivste ist, was Covid uns jemals hinterlassen hat. Dieses Umdenken und zu sagen, Frauen haben ihre Kinder und können vom Homeoffice aus arbeiten und es ist, als wären sie quasi vor Ort. Diese Denke haben wir wirklich dieser Zeit zu verdanken, weil ich damals auch überhaupt nicht die Struktur hatte. Also ich wäre auch zu Hause gar nicht strukturell so aufgestellt gewesen, dass ich ganz schnell von zu Hause, natürlich hatte ich ein Handy und einen Laptop, aber die Firmenstruktur als solches war gebaut vor Ort. Und diese Vereinbarkeit, ich habe eine Freundin, die leitet ein großes Unternehmen hier in Deutschland, als CEO, hat ein Baby bekommen und führt diese Firma von zu Hause. Wie großartig ist das?
Welcher besonderen Eigenschaft verdankst du es, eine Person in einer Führungsposition zu sein?
Also bei mir ist ganz, ganz viel basiert bei mir auf meinem Urvertrauen. Das heißt, ich bin ein Mensch, der vertraut. Und dieses Vertrauen in mich, da fängt das an, das ist das Wichtigste, aber auch in das, was ich tue, ist sicherlich etwas, was einer der Faktoren, die meinen Erfolg auch ausmachen und meine Karriere begleitet haben. Dazu habe ich eine sehr, sehr hohe Resilienz. Man könnte sagen, eine kranke Resilienz. Ich gebe nicht auf. Und das muss ich aber auch lernen, weil an manchen Stellen ist es vielleicht smarter aufzugeben. Aber bisher, das kennzeichnet meinen Werdegang. Und darum war ich wahrscheinlich auch so eine exzessive Werberin, weil ich es geliebt habe. Ich liebe Dinge auszuprobieren. Ich bin offen. Ich schiebe Grenzen weiter. So. Und das hängt natürlich alles damit zusammen. Und ich habe schon auch eine hohe soziale Kompetenz.
Und welches Konzept hast du entwickelt, mit Rückschlägen in deiner Arbeit umzugehen? Und wie würdigst du deine Erfolge?
Ich schaue immer nach vorn. Ich schaue nicht zurück. Ich bin jemand, ich lebe im Hier und Jetzt. Natürlich lerne ich aus den Fehlern. Aber wie ich vorhin schon sagte, ich hader nicht. Ich suhle mich da nicht in irgendwelchen Situationen, die waren. Ich richte meine Kraft und Energie nach vorne aus. In diese Richtung, aber im Hier und Jetzt. Solange man ja an das weiterhin glaubt, für was man steht, für was man, ne, was man macht, war es für mich immer eher ein Umweg, der letztendlich zum Ziel führt. Also ich habe irgendwann für mich auch die Strategie entwickelt und gesagt, ich glaube ja sowieso nicht an Zufälle, ich glaube nur an Fügung. Und ich glaube auch daran, und die Erfahrung habe ich auch gemacht, schmerzlich, die schmerzhaftesten Erfahrungen werden immer die größten Chancen. Man sieht das zeitversetzt, man sieht das nie im Schmerz. Aber es hat mir oft geholfen, in Situationen zu sagen, du weißt, die Chance kommt. Die Chance ist da, du siehst sie nicht, aber sie ist da. Und das hat mir immer wieder diese Kraft gegeben. Ich erhole mich ganz, ganz schnell. Also mich bringen solche Dinge, natürlich werfen sie mich kurz aus der Bahn, aber ich bin jemand, der sehr, sehr schnell wieder on track ist und dann einfach sagt, okay, und jetzt weiter. Und es war gut für was. Und ich will eigentlich eher jetzt den Weg gehen, um das rauszufinden. Wo liegt das Gute? Vor was hat es mich bewahrt? Vor was hat es mich beschützt? Warum ist es passiert? Weil dieser Weg vielleicht zu geradlinig war. Vielleicht musste ich diese Kurve nehmen, um das noch zu lernen, um den Menschen zu treffen, um die Idee irgendwie noch zu bekommen. Das hätte ich so gar nicht bekommen. Also es ist ein Mindset, was ich mir selber über Jahre angeeignet habe und was ich geschärft habe und was mir unglaublich geholfen hat. Und ich hatte viele Tiefschläge, mit denen ich klarkommen musste. Also beruflich auch oder Herausforderungen und Challenges, aber das ist so ein bisschen mein Erfolgskonzept. Und an den Halt geht damit, dass ich Erfolge nie groß gefeiert habe. Das ist sicherlich eine Schwäche und das ist doch was der Getriebenheit geschuldet. Ich bin getrieben. Das ist natürlich etwas, was ich jetzt lerne, mich zu entspannen. Und jetzt werde ich vielleicht rückblickend noch Erfolge, die ich hatte, feiern. Aber ich sag mal, ich habe sie zu wenig gefeiert. Ich habe sie zu wenig gefeiert, weil ich da immer schon wieder einen Schritt weiter war und sagte, okay, alles klar. Und ich bin jetzt auch nicht ein Mensch, der sich so feiert. Also der dann sagt, das habe ich toll gemacht. Da bin ich noch die Generation, ne, Mädel, Frau, wo man gesagt hat, ganz klassisch, nee, also selbst, also so Eigenlob ist, sagen wir hier, keine arrogante, eingebildete Prinzessin. Ne? Das würde man ja zu einem Jungen, wenn ein Junge sagt, ich bin toll, sagen die, ja, du bist toll, ne? Du bist toll, ich bin toll. Da würde keiner auf die Idee kommen. Und zumindest war das früher so. Und von daher habe ich das dann erst so Stück für Stück gelernt. Und das Schönste war tatsächlich, als ich meinen Ausstieg verkündet habe, auch auf Social Media, dieses Feedback, was ich bekommen habe. Und da war, ich habe auch wirklich geweint, weil ich so dachte, wow, wenn das von außen so gesehen wird, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und das hat mir unglaublich gut getan. Also diese Liebe und diese Wertschätzung für die Erfolge, die ich hatte, waren mir bis dato gar nicht so bewusst. Und als ich beschlossen habe, das war natürlich ein längerer Prozess, bei Und Gretel aus dem operativen Geschäft auszusteigen und nur noch als Gesellschafterin im Unternehmen zu bleiben. Da habe ich natürlich genau überlegt, wann wähle ich den Zeitpunkt, das meinen Kindern oder wir es den Kindern zu sagen. Und wir waren im Urlaub und wir haben ein schönes Abendessen gekocht und wir saßen zu viert. Und ich sagte dann so, oder mein Mann sagte, Kids, Mama hat euch etwas zu sagen. Und dann, ja, was ist denn? Und ich so, ich werde bei Onkel Gretel aus dem Operativen oder ich werde bei Unkretel aufhören und bleibe nur noch als Gesellschafterin. Und das Erste, die Reaktion meiner Tochter, das Erste, was sie gesagt hat, war, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und ich dachte so, wieso? Du wirst jetzt hier keine Stay-at-Home-Mom. So, und in dem Augenblick wusste ich, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe genau das vor mir erlebt, was... Es war nicht schlimm, nicht da zu sein. Es war nicht schlimm, sie wirklich auch auf diese Journey mitzunehmen und einfach zu wissen, Mama weint, es ist gerade schwierig in der Firma, die Zahlen sind im Keller, jetzt lacht Mama wieder, es ist wieder alles toll, es sind Lippenstifte verkauft. Es war nicht falsch so. Und dieses, und sie führt nach wie vor Gespräche mit mir und sagt dann auch neulich, also ich finde schon, Mami, du solltest mal wieder was gründen. So. Also es ist wirklich, das ist eigentlich so eine ganz, ganz schöne Bestätigung und sage ich mal, auf dieser ganzen Reise, auf der man sich als Mutter oder eben auch als Working Mom, wie man immer so schon sagt, befindet, eine schöne Bestätigung dessen, dass man es einfach so machen muss, wie man es fühlt. Ja, und wie man es persönlich für richtig hält, ohne sich von irgendjemandem sagen zu lassen, das ist richtig, das ist falsch.
Welche Botschaft möchtest du gerne anderen Frauen mit auf den Weg geben?
Vertrau in dich. Sei mutig, sei offen und sei leidenschaftlich. Und hör auf dein Herz, denn eine Garantie gibt es für nichts. So. Aber es gibt genug Beispiele dafür, dass Glaube Berge versetzen kann.